möchte ich noch für dich beten, Philipp. Ja, mächtiger Vater, ich möchte von Herzen Danke sagen, dass wir dafür wissen, dass du über jeder Angst stehst, Herr, dass du so viel grösser bist, auch wenn die Angst noch so gross scheint. Und Herr, ich möchte einfach den Philipp jetzt in deine Hände anbefehlen und dir Danke sagen, dass du einfach durch den Philipp zu uns möchtest reden, Herr. Dass du auch in der Vorbereitung bei ihm gewesen bist und ja, ihn einfach ausgerüstet hast mit deinem Wort, Herr. Und danke vielmals, Vater, dass du ihn einfach segnest mit deiner Weisheit, Herr. Amen.
Amen. Danke vielmals. Schön, sind ihr da, heute Morgen. Heute Morgen geht es primär um eine Frage. Dieser Frage wollen wir nachgehen. Ein Mensch, der in der gleichen Lebenssituation ist, wie du jetzt drin bist. Wenn die Person sich 100% sicher ist, dass Gott mit ihr ist. Was hat das für eine Auswirkung auf das Leben? Dieser Frage wollen wir heute Morgen nachgehen und wir tauchen die in eine Geschichte. Eigentlich ist sie eine bekannte Geschichte, ist die Geschichte von Josef, nicht von Josef und der Maria. Es ist der Josef, der von ganz am Anfang in der Bibel drin vorkommt. Der Vater von Josef hat 4 Frauen gehabt. Und eine Frau war seine Lieblingsfrau gewesen. Rahel. Und der Josef war der Lieblingssohn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in eurer Familie, dass es einen Lieblingssohn, eine Lieblingstochter gibt. Oder im Geschäft einen Lieblingsmitarbeiter vom Chef. Darum haben sie ihn gehasst. Sie haben ihn nicht mögen ausstehen. Hat der Josef etwas dafür können für die Situation? Dass er das Lieblingskind war. Wohl nicht, oder? Und der Josef hat noch ein bisschen eine Angewohnheit gehabt. Wenn seine 11 Brüder irgendwie einen Bock gemacht haben, wenn sie Fehler gemacht haben, oder etwas, was nicht gut war, was hat denn der Josef gemacht? Er ist sofort zum Jakob gerannt und hat ihm erzählt. Hat ihm erzählt, was seine 11 Brüder wieder alles anstellen. Das war nicht gerade der weise Bub gewesen. Darum haben sie ihn noch mehr gehasst. Gott hat dem Josef Träume geschenkt. Er hat die Träume auch auslegen können. Was kann der Josef dafür, dass Gott ihm so Träume schenkt? Nicht dafür, oder? Aber wenn er Träume gehabt hat, wie der, wo sie auf dem Kornfeld gsi sind, wo sie die Garben zusammengenommen hat, wo er träumt hat, dass seine Garbe sich aufstellt, und die 11 rundum sich von ihm niederbeugen. Was hat er gemacht am nächsten Morgen? Er hat müssen seine Brüder unter die Nase reiben. Oder der Traum, den er gehabt hat, da ist die Sonne, der Mond und es sind gerade 11 Sterne gewesen. Die haben sich vor dem Josef verbeugt, hat er Gott wieder müssen allen erzählen, allen unter die Nase reiben. Der Josef war in dieser Zeit 17 gewesen. Gewissen Jugendlichen Übermut. Seine Brüder sind irgendeines Tages weit weg gewesen. Und der Vater hat gesagt, Josef, geh mal schauen, was deine Brüder so machen. Ob es ihnen gut geht, ob sie vielleicht keinen Blödsinn machen. Und dann komm wieder heim und erzähl mir, was alles so anstellt. Der Josef hat, weil er ja der Lieblingssohn war, ein hübsches Kleid bekommen, das man schon von weitem erkannt hat, das ist das Lieblingskind, hat sich auf den Weg gemacht zu seinen Brüdern. Und ich habe euch da ein paar Bibelverse mitgenommen. Da kann man die erste mal haben. Das ist die Situation, wo er sich auf den Weg macht. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Für das, dass er ab und zu mal einen Traum gehabt hat und vielleicht nicht gerade der Schlauste war, gerade den Entscheid, ihn umzubringen, ist noch hart, oder? Er kann ja wirklich nichts dafür, dass Gott ihm die Träume schenkt, dass er das Lieblingskind ist. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was all aus seinen Träumen wird. Sie haben sich entschieden, unser Bruder, der muss weg. Den bringen wir um. Der älteste Bruder hat ihn interveniert und hat gesagt, bevor wir ihn umbringen, müssen wir ihn das mal in den Brunnen abrühren. Und hat ihn später befreien. Er ist gekommen und sie haben sein Kleid von ihm gerissen und tief in den Brunnen abgerührt. Wie ist es dem Josef da gegangen? Hat er Angst gehabt? Also, ich hätte Angst. Er vermutlich auch. Sie sind sehr hart mit ihren Brüdern umgegangen. Jawohl, später, 5 Kapitel später, reflektieren Brüder die Situation und sagen, hey, wir haben Angst vor seiner Seele, wir haben seine Angst gesehen, wie er um Gnade gefleht hat, wie er gewinselt hat. Aber wir haben nicht auf ihn gehört. Vielleicht ist dir auch schon mal so ergangen, hast gefühlt, in deinem Leben bist du in einem Brunnen unten. Du schreibst um Hilfe, und du weißt, da oben sind Menschen, Menschen sind in deiner Nähe und sie hören nicht. Wissen Sie, was die Brüder gemacht haben in dieser Zeit, wo er da gerufen hat? Das hat geheißen, sie essen. Dann anfangen sie zu Mittag essen und der ruft um Hilfe. Aber es ist ihnen wie egal gewesen. Doch irgendwann kommt so der Moment, wo die Brüder weich werden und eine gewisse Barmherzigkeit ihnen aufkommt. Und sie sagen, hey, wir haben ja gar nichts davon, wenn er stirbt. Komm, ich verkaufe dann der Karawane, die da kommt. Dann haben wir wenigstens noch ein Geld gemacht. Und so ist es gekommen. Die Karawane ist gekommen. Sie haben den Josef aus dem Brunnen rausgenommen. Sie haben ihn verkauft und sind weitergezogen. Vor kurzem ist der Josef noch der Lieblingssohn vom Vater. Mit dem schönen Mantel und was er vielleicht sonst alles für Vorteil gehabt hat. In einer kurzen Zeit ändert sich der Lebensumstand von Josef. Und er kann gar nichts dafür. Das Leben sieht für ihn komplett anders aus. Er kommt auf den Sklavenmarkt, wird vermutlich von verschiedenen Leuten angeschaut, ob er ein guter Arbeiter ist. Wie geht es euch dem Josef auf dem Markt, wo er nicht rumsteht und die Leute schauen ihn an? Hat er Muskeln? Hat er gute Zähne? Kann er arbeiten? Und so geht die Geschichte weiter, dass er gekauft wird. Gekauft wird er vom Potiphar. Eigentlich einer der höchsten Beamten vom Pharao. Von ihm ist er gekauft worden. Und man kann eigentlich sagen, in dieser Geschichte, dass der Josef wirklich noch Glück gehabt hat. Weil es heisst da ab dem 39. Kapitel, Vers 2, der Herr war mit Josef. Er war ja nicht allein gewesen. Gott war ja mit ihm gewesen. Auch in Ägypten, auch in einem fremden Land. Und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Er hat also dort einfach geschafft. Wie verhält sich der Josef? Er verhält sich so, wie ein Mensch, der zu 100% weiss, Gott ist mit mir. Er schafft dort und der Potiphar sieht, der Josef ist nicht irgendein Mensch, sondern er erkennt etwas. Im Vers 3 heißt es da, Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Der Josef hat beim Potiphar gearbeitet als Sklave. Und der Potiphar hat gemerkt, am Josef ist irgendetwas speziell. Der klagt nicht den ganzen Tag und murrt um, sondern dem Josef, dem kann ich vertrauen. Dem kann ich Verantwortung geben und hat ihn gesetzt als Chefverwalter über sein ganzes Haus. Hast du dich auch schon mal erlebt, dass Menschen gesagt haben, hey, an dieser Person ist etwas anders. Bei dieser Person, ich sehe nicht, da ist Gott im Leben, drin im Spiel. Die verhalten sich so, als wäre sie 100% gewiss, Gott ist mit mir. Es gibt vielleicht Menschen, die wir sehen, die gehen durch schwierige Zeiten, durch Stürme, durch Angst im Leben und doch merken wir, da ist Gott im Spiel, da ist Gott mit ihr und die Person ist nicht allein. Nehmen wir mal an, wir wählen mal einen Tag aus. Es muss nicht heute sein, es kann morgen sein. Mal einen Tag leben wir in dem Blick, dass Gott mit uns ist. Wie sehen denn unsere Gespräche aus, die wir führen? Wenn wir sagen, jedes E-Mail, das wir schreiben, jedes WhatsApp, jedes Gespräch, das wir haben, jeder Gedankengang, den wir machen, sagen wir, mache ich im Bewusstsein, Gott ist 100% mit mir. Was hätte das für Auswirkungen auf unser Leben? Wenn wir unsere Lebenssituationen, wo wir drin sind, in einer ganz neuen Perspektive sehen. Da heißt es dann in Vers 5, von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Wie oft haben wir schon gebetet, Gott segne mich, segne uns, schenk mir Gesundheit, schenk mir Erfolg, schenk mir genug Finanzen, schenk uns dein Segen. Wie ist es da beim Josef? Ist da der Josef der Gesegnete? Nein. Der Gesegnete da, in dieser Geschichte, ist der Potiphar. Weil, wie sich der Josef so verhaltet, wie sich ein Mensch verhaltet, wenn er zu 100% weiss, Gott ist mit mir. Kurz darauf ab, kommt der Josef kommt er in eine neue Situation rein, wo er auch nichts dafür kann. Da kommt nämlich die Frau von Potiphar ins Spiel. Vers 6 bis 10. Da heißt es, dann Josef war ein gut aussehender junger Mann. Daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau, falls du das vergessen hast. Du gehörst zu ihm, du gehörst nicht zu mir. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Der Josef kommt wieder in eine völlig neue Situation. Und wie reagiert der Josef? Der Josef reagiert wie eine Person, die zu 100% weiss, Gott ist mit mir. Was denken Sie, wie viel weiss denn der Josef überhaupt von seinem Gott? Warum hängt sich da der Josef in dieser Situation an seinen Gott, den er ja auf Ägypten verkaufen lassen hat? Wo wäre er echt lieber als Papi-Söhnli daheim oder jetzt in Ägypten als Sklave, jeden Tag seine Frau hinter einem her? Es ist eine Zeit, da hat es noch keine Kirche gegeben, wo man jeden Sonntag eine Predigt hörte, wo einem wieder etwas erinnert hat, wie man leben sollte. Es hat nicht einmal eine Bibel gegeben, wo der Josef mitnehmen konnte als Sklave und lesen zu schreien. Es hat nicht einmal ein Gesetz gegeben. Es war eine Zeit, da hat es nicht einmal die 10 Gebote gegeben. Die sind erst später gekommen. Und doch lebt der Josef so, wie ein Mensch, der zu 100% weiss, Gott ist mit mir. Und er weiss, was gut ist und was nicht. Jahre später war der König David. Der König David hat auch vieles in Bezug auf Sorgen und in Bezug auf Angst hat er geschrieben. Und der eine, kannst du mal einblenden, ist der Psalm 23, der Vers 4. Den kennen viele. Wo der David schreibt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn ich bin ja der König von Israel. Was soll mir schon passieren? Denn ich fürchte kein Unglück, weil ich habe ja alle Macht. Ich habe ja alles Geld. Ich kann mir alles kaufen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn ich habe die beste Versicherung. Wir müssen uns nicht fürchten, weil wir so gut abgedeckt sind. Auch das hat der David nicht geschrieben. Er schreibt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er weiß, er muss keine Angst haben, egal wie sein Lebensumstand im Moment ist, weil er 100% weiß, Gott ist mit mir. Gott ist gegenwärtig. Der Josef ist in einer schwierigen Situation. Weit weg von seiner Familie, muss jeden Tag krampfen, ständig eine Frau, die ihn belästigt, die versucht, wann wird er eventuell schwach. Zu wissen, dass Gott bei mir ist, in Lebenssituationen, wo alles rund läuft, wo es so richtig gut geht, wo wir so richtig gesegnet sind und wo wir kein Problem haben, dann ist es manchmal schwierig, zum Gott in diesem Moment Gott zu suchen. Und manchmal sind wir auch in den schwierigen Situationen dort, wo wir Angst haben. Dort, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Dort, wo wir merken, wir haben es selber nicht mehr im Griff. In diesen Situationen Gott zu suchen. Und die Gewissheit auch dort ist Gott da. Die Geschichte ist dann weitergegangen. Eines Tages sind alle Leute aus dem Haus gewesen. Nur der Josef und die Frau von Potiphar war da gewesen. Sie packten, hebten ihm Kleid, schaut ihn an und sagt, Josef, schlaf mit mir. Und was macht er? Okay, jetzt hast du 20 Mal gefragt, machen wir es halt. Nein. Er hat sein Kleid, das er hatte, hat er abgezogen und ist davon gerannt. Und sie hat gefunden, gut, jetzt drehe ich den Spieß um. Er hat angefangen zu schreien und machen. Er hat allen erzählt, der Hebräer, so, der Sklave, hat mich vergewaltigen wollen. Hat gewartet auf dem Bett, bis dann ihr Mann heimgekommen ist. Und was macht der Mann? Er rührt ihn ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie es da an Josef gegangen ist. Er kommt für etwas ins Gefängnis, wo er nichts dafür kann. Er kommt für etwas ins Gefängnis, wo er nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Gefängnis der Ort ist, wo wir denken, dort sind die Gesegneten von Gott. Dort sind die Menschen, die Gott besonders lieb hat. Ich meine, wer von uns da drinnen hat schon mal so richtig eine angenehme, freundliche Beziehung zu einem Gefängniswärter gehabt? Niemand. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wie ist es am Josef so in der ersten Zeit gegangen, in dem Gefängnis sein? Was ist in seinem Kopf abgegangen? Jetzt bin ich doch Gott treu gewesen. Jetzt habe ich mich nicht auf die Frau eingelassen. Ich habe Gott vertraut und jetzt bin ich da, noch an einem noch schlimmeren Ort im Gefängnis. Vielleicht sagt er sich, ich brauche mal eine Pause. Ich brauche mal eine Pause von meinem Gott. Weil wenn mein Gott mit mir ist, dann lande ich in den Zisternen unten, dann komme ich auf den Sklavenmarkt, dann werde ich mit dieser Frau, da hat die ein Problem, dann, wenn Gott mit mir ist, dann bin ich im Gefängnis. Ich brauche mal eine Pause von meinem Gott. Und ich wünschte mir, dass ich mal Gott mit ein paar anderen Leuten ist, als mit mir. Zum Beispiel sagt Gott, bist doch einmal mit meinen Brüdern, so wie du mit mir bist. Ich weiss nicht, was er wirklich gedacht hat, wie es ihm gegangen ist. Wie er die neue Lebenssituation, die er nichts dafür kann, wie er die neu interpretiert. Aber auch da heisst es wieder, der Josef hat nochmal richtig Glück gehabt. Weil auch dort heisst es im Vers 21, doch der Herr war auch dort mit Josef. Und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Also auch in dieser neuen Lebenssituation, jetzt ist er im Gefängnis, heißt Gott ist mit ihm. Gott hat ihn nicht vergessen, Gott hat ihn nicht aus den Augen gelassen. Wie oft haben wir das Gefühl, wenn wir in eine neue Lebenssituation kommen, wo wir vielleicht gar nicht dafür können, wo ist denn mein Gott? Wo ich so loyal zu meinem Gott gewesen bin, wo ich so viel gebetet habe, so viel für ihn gemacht habe, und jetzt, wo ist er denn? Und wie verhaltet sich der Josef da in dem Gefängnis? Er verhaltet sich so, wie sich eine Person verhaltet, wenn sie zu 100% weiss, Gott ist mit mir. Und da sieht auch wieder der Gefängniswärter, der sieht etwas in dem Leben am Josef. Der Gefängniswärter merkt, der Josef ist anders. Er verhaltet sich anders. Dem kann ich vertrauen. Dem kann ich Verantwortung geben. Und er wird Chef über das Gefängnis hinein. Eines Tages, er war eine Weile im Gefängnis, sind zwei neue Leute ins Gefängnis gekommen. Der Mundschenk und der Bäcker. Der Pharao hat Ärger mit denen gehabt. Der oberste Bäcker ist ins Gefängnis gekommen. Der Mundschenk, der immer den Wein probiert, bevor er den Pharao probiert, schaut, ob er nicht vergiftet ist. Die haben Troubles gehabt mit ihm und sind ins Gefängnis gekommen. Und eines Tages, so nach einer Weile, kommt am Morgen der Josef zum Mundschenk und zum Bäcker. Er schaut sie an und er merkt etwas. Es geht ihnen nicht gut. Und fragt, hey, was ist los? Und beide sagen, ja, wir haben so einen Traum gehabt und es gibt niemanden, der den Traum auslegen kann. Niemand, der das interpretieren kann, was das heisst für unser Leben. Und Josef sagt, Träume auslegen. Träume interpretieren. Das kann nur Gott. Aber erzähl mir mal euren Traum. Manchmal sind wir in einer Lebenssituation rein und wir fragen uns, warum ist es jetzt so, wie es ist? Und wir verstehen es nicht und sind überfordert. Und manchmal braucht es einfach eine neue Interpretation von unserem Leben durch Gott, wo Gott uns sagt, warum es eben so ist, wie es ist. Wir brauchen manchmal, dass wir merken, dass Gott mitten in uns, mit uns ist. Auch in der Situation, wo es sich schwierig ist, wo uns Angst macht, oder wie da der Josef, wo er im Gefängnis ist. Dann fangen die an und sagen, der Mundschenk fängt an, erklärt seinen Traum. Und der Josef sagt, das ist die Auslegung. Das ist die Deutung vom Traum. In 3 Tagen wird der Pharao die Gefängnistür aufmachen und du wirst wieder in dein Amt eingesetzt werden. Ich nehme an, dass der Mundschenk mega gestrahlt hat und Freude gehabt hat auf dieser Interpretation. Und wie reagiert jetzt der Josef? Der Josef ist ja nicht, wie soll ich dem sagen, der Josef ist nicht einfach blöd. Der Josef ist nicht einfach ein biblischer Held, wo ihm alles super klingt und wo immer so lebt, Gott ist ja immer da und in dem Gefängnis hinein, da wohnt mich jetzt Gott und ich geniesse es jetzt da, bis ich stirb oder rauskomme. Die Situation ist jetzt völlig okay, weil Gott wohnt mich jetzt da. Der Josef sieht das mal ganz anders. Er sagt dem Mundschenk im Vers 14, denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Der Josef, der schmückt seine Chance. Wenn nicht jetzt aus dem Gefängnis rauskommen, wenn dann? Und er sagt ihm, in einer anderen Übersetzung heisst es, sag am Pharao, dass er mir gnädig sein soll. Er soll mir freundlich gesinnt sein. Und mich aus dem Gefängnis, aus dem Loch rausbringen. Er sagt, im Moment bin ich im Gefängnis und im Moment brauche ich die Freundlichkeit vom Pharao. Nicht die ich jetzt von Gott habe, wo er mich in Zisternen rühren lassen hat. Ich bin verkauft worden im Gefängnis. Ich brauche mal die Freundlichkeit von jemandem anderem, wo sehr, sehr viel Macht hat. Und er vertraut darauf, dass der Pharao ihn jetzt zu dem Moment rausholt. Wo gibt es nicht die Situation im Leben, wo man merkt, ich vertraue ja auf Gott. Aber wir fangen dann an zu zweifeln. Und denken dann, er hört Gott wirklich meine Gebete? Meinst du Gott wirklich gut mit mir? Ist er denn wirklich da? Ich brauche jemanden. Ich brauche etwas, wo mir jetzt hilft. Der Bäcker hat die Auslegung gehört und gefunden, das klingt gut. Josef, kann ich dir meine Geschichte, meinen Traum auch erzählen? Und er hat ihm seinen Traum erzählt. Und der Josef sagt, okay. In 3 Tagen wird die Gefängnistür für dich aufgehen. Und der Pharao wird dich rausholen. Und wird dich aufhängen. Und die Vögel werden deinen Leib verfressen. Das ist meine Interpretation. 3 Tage später ist es dann so gewesen, der Mundschenk ist wieder zurück in sein Amt gekommen, zum Mundschenk gewesen, und der Bäcker hat er aufgehängt und die Vögel haben ihn gefressen. Und da heißt es jetzt im letzten Vers, Vers 23 von dem Kapitel, der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Aber wisst ihr, was gut ist an der Sache? Gott ist ja mit ihm. Er ist ja nicht allein. Es gibt Situationen, da geht es uns sicher wie im Josef. Wir verfinden, jetzt haben wir schon 7 Tage lang gebetet und hat sich noch nichts geändert. Jetzt vertrauen wir doch unserem grossen Gott, dass er den Umstand, die Situation, wo ich jetzt drin bin, kann verändern. Und anscheinend ändert sich eben nichts. Für uns ist es einfach. Für uns ist es ganz einfach. Wir können die Geschichte von Josef nachlesen und wir wissen, es kommt wieder gut. Wir kennen die Geschichte, dass der Josef ein kleines Teil war in der grossen Geschichte, wo Gott nachher mit dieser Familie geschrieben hat, dass er seine Familie retten konnte, dass das Volk Israel entstanden ist und dass aus dem Volk Israel später auch Jesus auf die Welt gekommen ist. Jesus ist auf dieser Welt rumgelaufen, ist unterwegs gewesen, und hat vieles die Menschen gelehrt. Und er hat viel auch geredet über Angst und Sorgen machen. Und wie oft nach Menschen denkt, Jesus, wie kannst du nur so etwas erzählen? Wir sollen uns keine Angst machen, keine Sorgen haben im Leben. Du, Jesus, du hast ja keine Ahnung. Du weißt ja nicht, wie es mir effektiv geht. Du weißt nicht, in was für einem Lebensumstand ich drin bin. Hast du, Jesus, überhaupt eine Ahnung? Und so hat zum Beispiel Jesus gelehrt im Johannes 14, Da sagt er, euer Herz erschrecke nicht oder habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus sagt nicht, habt keine Angst. Macht euch keine Sorgen aufgrund von euren Lebensumständen, die im Moment drin sind. Weil es euch so gut im Moment geht, habt keine Sorgen. Jesus sagt etwas anderes. Ein paar Vers später heißt es, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch um nichts und habt keine Angst. Der Friede, den die Welt schenkt, der basiert, das Fundament von dem, sind Umstände, wo wir im Leben drin sind. Und manchmal sind die Umstände gut, es geht uns gut, wir haben kein Problem, es läuft alles wie am Schnürli. Und manchmal sind die Umstände ganz, ganz schwierig. Und wir sehen keinen Ausweg und finden, wie soll es jetzt nur weitergehen? Sehe mich denn Gott überhaupt? Weiß er überhaupt, wie es mir geht? Jesus verspricht einen anderen Frieden, der nicht auf den Umständen basiert, sondern auf der Gewissheit, dass er da ist. Wie reagiert ein Mensch, der in einer schwierigen familiären Situation ist? Wie reagiert jemand an seiner Arbeitsstelle, wo er herausgefordert oder überfordert ist? Wie reagieren Eltern, die ihre Kinder, egal ob sie klein oder gross sind, in Wahnsinn oder in Tränen manchmal treiben? Wie reagiert ein Mensch, der zu 100% weiss, Gott ist mit mir? Was hat das für eine Auswirkung aufs Leben? Wie verändert diese Sicht unsere Lebenssituation? Zum Abschluss habe ich euch noch mal einen Vers aus dem Zacharia, der heißt: Und der Herr wird durchs Meer der Angst gehen und die Wellen im Meer zerschlagen. Manchmal kommen uns Angst vor wie so grosse Wellen, wo uns wollen, wo über uns erschlagen und uns wollen, dass wir runtergehen. Manchmal sehen wir nur noch so Wände von Wellen und Meer. Und fragen, wo ist Gott in dieser Situation? Er hat mich vergessen. Und warum bin ich jetzt da, wo ich bin? Weil Gott sich eben einen Plan hat. Mit mir, in dieser Situation, wo du heute Morgen drin bist. Gott kennt unsere Ängste. Er kennt unsere Wellen im Leben. Und von anderen Geschichten wissen wir, dass auch Jesus Herr über dem Sturm ist. Ein Wort von ihm langt und eine Situation kann sich komplett wieder ändern. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für die Geschichte vom Leben von Josef, wo du immer wieder gesagt hast, ich bin mit ihm. Egal in welcher Lebensphase er war, ob von den Brüdern verhasst, verkauft oder im Gefängnis, du bist mit ihm gewesen. Und du siehst die Situationen im Leben, wo wir uns allein fühlen, wo wir uns verstoßen fühlen, wo uns Menschen nicht gut gesinnt sind, wo wir uns zu Fall bringen. Du siehst die Situation im Leben, wo wir Mühe haben, wo wir kämpfen, wo wir finden, die Situation ist so sinnlos. Herr, danke, dass du für jedes mit uns einen Plan hast. Und immer wieder für dieses Sprechen, wo du sagst, du bist mit uns und du verlässt uns nicht. Dass wir an dieser Gewissheit, an dieser Verheißung festhalten und das Leben immer wieder so gestalten, aus diesem Blick heraus, dass du mit uns bist. Amen.